49ers-Fans, aufgepasst! Wir haben in dieser Folge über die Personalien der letzten beiden Wochen gesprochen. Also, welche Spieler wurden geresigned und welche Spieler wurden nicht verlängert. Wir haben den Salary Cap der Saison 2021 angesprochen und haben auch nochmal einen Blick auf unsere Draft Picks geworfen. Also, wie kommen die Picks zustande und wo kommen die her? Und unser Hauptaugenmerk lag aber bei den Spielern der Free Agency. Und wenn ihr darüber hinaus noch Bock habt, Moritz mal singen zu hören, hört euch die Sendung bis zum Schluss an. Wir freuen uns. Go Niners!
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Niner Empire Germany Outside Zone Talks, deinem deutschsprachigen 49ers Podcast. Viel Spaß beim Hören und Go Niners!
Hey Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des NEG Outside Zone Talks und wir sind heute wieder zu dritt am Start. Ich bin David und mit mir zusammen moderieren heute quasi der Moritz.
Hallo.
Und der Jan.
Hallöchen.
Ja, in den letzten zwei Wochen ist ein bisschen was passiert. Vielleicht noch nicht das große Erdbeben, aber es sind doch ein paar Details bekannt geworden, es wurden Spieler geresigned, es sind aber auch verschiedene Optionen nicht gezogen worden. Und die erste Botschaft, die uns da in der letzten Woche erreicht hatte, war, dass unser Linebacker und Special Team Player Mark Hnsocha die 49ers höchstwahrscheinlich verlassen wird. Die 49ers haben seine Option im Vertrag nicht gezogen. Das heißt noch nicht, dass das Ende von Mark Hnsocha bei den 49ers ist. Vielleicht resignen sie ihn jetzt nochmal etwas günstiger, aber auch er wird in der Free Agency quasi verfügbar sein und wird natürlich auch Angebote von anderen Teams bekommen. Da werden wir mal schauen, was bei Mark Hnsocha am Ende bei rauskommt, aber es sieht wohl danach aus, als ob die Zeichen da stark auf Abschied in San Francisco stehen. Wir hatten allerdings auch zwei frische gesignte Spieler, Free Agents, die bei uns auch mit auf der Liste standen. Das ist zum einen Marcel Harris gewesen und zum anderen unser planmäßig dritter Tight End, kann man ja sagen, Ross Dwelley. Und wir haben uns die Daten nochmal angeguckt. Die haben beide für ein Jahr unterschrieben bei den 49ers. Ross Dwelley der Deal mit Ross Dwelley wird die 49ers ungefähr nochmal $500,000 quasi für an Cap Space sparen lassen für den neuen Vertrag, den er bekommen hat. Das hört sich jetzt nicht besonders viel an, aber wir kommen nachher auch nochmal auf den Salary Cap zu sprechen. Und da ist es ja so, dass dann doch John Lynch und Kyle Shanahan es geschafft haben, die ein oder andere Million Dollar nochmal zu sparen und freizuschaufeln für den kommenden Kader. Und also nochmal zu Dwelley, zu seinen Contract Details. Der hat halt 1,6 Millionen Cap Hit, 920.000 sind da als Base Salary, 480.000 Signing Bonus und dann hat er nochmal 200.000 quasi den Per Game Roster Bonus. Also wenn er spielt, bekommt er die quasi ausgezahlt. Und der Vertrag von Marcel Harris sieht ähnlich aus, sind aber insgesamt ein Cap Hit von 1,25 Millionen Dollar. Ja, Weston Richburg, da scheinen die Anzeichen auch so zu stehen, als ob er nicht mehr für die 49ers spielen wird, weil die Ergebnisse rund um seine Verletzung nicht wirklich gut aussehen und eigentlich in der gesamten Medienlandschaft der 49ers darüber berichtet wird, dass er seinen letzten Snap für die 49ers gespielt hat, was uns eine Menge Kohle auch an Capspace wieder bringen würde. Und da wäre meine Frage an euch beide, habt ihr diese Deals erwartet? Wie steht ihr dazu? Und vielleicht an dich, Moritz, vor allen Dingen, wie siehst du das mit Richburg?
Also, die Deals von Marcel Harris und Ross Dwelley habe ich absolut kommen sehen. Ich meine, Ross Dwelley war immer schon auch so ein bisschen ein Kyle Juszczyk-Ersatz, wenn Kyle Juszczyk nicht gespielt hat und hat es auch eigentlich immer ganz gut gemacht, muss man dazu sagen. Deswegen, den sage ich absolut kommen, sage ich absolut, war natürlich klar, dass es kam. Bei Marcel Harris sieht es nochmal so ein bisschen anders aus. Ich meine, wir haben es auch intern im Podcast immer besprochen. Er ist wirklich ein talentierter Spieler und zeigt, dass er Möglichkeiten hat. Aber er vergeigt dann auch immer wieder einfach mal zu oft. Macht einfach dumme Fehler und ist nicht konsistent genug. Also als würde man jetzt mal sagen, er macht manchmal richtig gute Plays und dafür aber auch oft richtig, richtig schlechte Plays. Dass wir jetzt für was waren es, knapp 1,5 Millionen, wenn überhaupt, zurückbekommen haben, finde ich natürlich sehr, sehr gut. Ich meine, es ist einfach Low Risk, High Reward. Im Endeffekt könnte es sogar sein, dass er Starting Strong Safety spielen wird, beziehungsweise sich da die Snaps mit Tavarius Moore teilen wird. Also ich gehe mal da stark davon aus, stand jetzt, solange sich halt keiner verletzt, dass Jimmy Ward unser Free Safety sein wird, beziehungsweise einer von den beiden Safeties. Und dann, je nachdem, ob der Safety in die Box vorkommt, wird er eher Marcel Harris spielen. Oder wenn es eher two deep Safeties, also zwei tiefe Safeties sind, dann eher noch ein bisschen Tavarius Moore, weil er ein bisschen besserer Cover-Guy ist. Ja. Auf jeden Fall auch ein guter Deal. Und bei Richburg, Richburg ist wirklich so eine schwierige Situation, weil wenn er spielt, ist er wirklich ein Top 10, Top 12 Center in der NFL. Und auch eigentlich unser bester Center, also den wir je die letzten Jahre hatten. Und das ist halt nicht mal knapp eigentlich. Ich meine, Ben Garland macht es natürlich nicht schlecht, aber Richburg war halt schon mal eine andere Liga. Und vor allen Dingen hat Richburg auch ein bisschen mehr Erfahrung. Und er hat halt auch mehr Erfahrung mit Kyle Shanahan schon im Scheme zusammen gehabt. Deswegen würde ich es mir natürlich wünschen, dass er wieder gesund wird und zurückkommt. Aber er ist auch schon knapp 30 Jahre alt, war es, glaube ich. Schwere Knieverletzung. Kann schon mal gerne sein, dass es die Karriere auch ganz beendet ist, nicht nur bei uns. Was dann dazu vielleicht noch ganz wichtig zu erwähnen ist, ist, dass wir wahrscheinlich, wenn wir ihn cutten, ihn erst nach dem 1. Juni cutten werden, weil wir uns dann da noch mehr Capspace einsparen können. Ich habe jetzt leider gerade die genauen Zahlen nicht ganz vor Auge, aber das wird schon mal einen Unterschied von 3 bis 4 Millionen im Capspace machen.
Genau, ich kann mich da eigentlich nur anschließen. Marcel Harris war 2018 6-Runden-Pick hat sporadisch mal gespielt und hatte auch mal seine guten Spiele. Ich erinnere an den erzwungenen Fumble vorletzte Saison beim Ravens-Spiel. Aber er hat auch in der Coverage, wie ich finde, immer den einen oder anderen Fehler gemacht. Aber insgesamt freue ich mich, dass er nochmal auf ein Jahr zurückkommt. Das wird wohl sein Jahr, da kann er zeigen, ob er ein NFL-Spieler ist, ein reifer NFL-Spieler wird, und er wird schon seinen Platz, denke ich mal, finden. Ob es denn, finden ist vielleicht ein bisschen Wunschdenken. Also im Trainingscamp muss er sich auf jeden Fall beweisen und dann mal gucken, ob er es denn in einen endgültigen Roster schafft. Aber erstmal freue ich mich. Ja, zu Ross Straley, wie Moritz schon richtig sagt, war unser Backup oder unser dritter Backup. Hat Kai Juszczyk das ein oder andere Mal eigentlich sehr ordentlich vertreten und hat im Team, auf was man so sieht, auch gerade über Kittel so ganz gutes Standing und hat auch schon mal wichtige Bälle für uns gefangen. Und ich denke, das ist auch ein guter Schritt, den nochmal zu halten. Er kennt das ganze System und man merkt es ja auch immer mehr, was Lynch und Shannon so vorhaben, mal, öfter mal einen Spieler nochmal ein Jahr zurückzuholen. Das haben wir jetzt bei Fred auch gesehen, auf den kommen wir bestimmt auch nochmal zu sprechen. Lieber mal noch einen Spieler ein Jahr nochmal Zeit geben, nochmal zu schauen, gibt es einen Entwicklungssprung, und ich hoffe, dass Dwayley nochmal einen Step draufpackt und dann so unser Backup teilen wird. Ja, und nochmal vielleicht ein, zwei Sätze zu Richburg. Ist natürlich insgesamt mega schade mit seinen ganzen Verletzungen. Hat er sehr gut und ordentlich gespielt und wie schon gesagt, kennt das Game mit Shanahan, aber leider kommt das ganze Jahr auch jetzt nicht so überraschend, dass er wahrscheinlich seine Karriere beenden wird oder so, eigentlich auch muss.
Wir haben die letzten Folgen auch immer so ein bisschen über Fred Warner gesprochen, und der darf sich auch quasi über eine Gehaltserhöhung, wie man das in Deutschland sagt, freuen, weil er im 4. Vertragsjahr sich jetzt befinden wird, und er bekommt einen sogenannten Proven Performance Bonus. Und den bekommt man in der NFL, wenn man dann halt in diesem 4. Vertragsjahr wenn die Leistung deutlich über dem Rookie-Niveau waren. Und ich denke mal, mit seiner All-Pro-First-Team-Benennung hat er da alle Ehre gemacht und hat das sich absolut verdient. Da finde ich trotzdem immer wieder krass, wie wenig dieser Junge aktuell eigentlich bei den 49ers für seine Leistung verdient. Der hat einen Cap-Hit in der kommenden Saison von gerade mal 3,6 Millionen Dollar. Also da wird irgendwann der Payday kommen, darüber haben wir ja auch schon gesprochen. Und das fand ich nur eine relativ witzige Randanekdote nochmal im Vergleich dazu.
Das ist ganz witzig zu sehen. Ich glaube auch, dass die Richburg-Situation und auch die Default-Situation dabei bei Fred Warner mitspielen werden. Weil wir könnten natürlich jetzt vor der Free Agency Default und Richburg cutten, würden uns sogar ein bisschen Capspace sparen. Allerdings bringt uns das nicht relativ viel. Wenn wir sie nämlich nach dem 1. Juni cutten werden, sparen wir uns nochmal einiges mehr. Und gerade wird es auch wichtig, weil ein Fred Warner jetzt in der vierten Saison ist. Und normalerweise, also nach den ersten 3 Jahren, darfst du mit deinem Team verhandeln über einen neuen Vertrag. Und normalerweise haben dann auch diese Top-Spieler immer nach dem 3. Jahr dann schon einen neuen Vertrag, der dann an den Rookie-Vertrag anschließend ist. Deswegen habe ich eigentlich schon längst erwartet, dass man irgendwelche Berichte liest, dass sie da schon dabei sind zu verhandeln quasi. Wird vielleicht auch hinter verschlossenen Tür schon so sein. Aber wenn wir da einen Deal sehen, dann ziemliche Sicherheit erst nach dem 1. Juni, wie es letztes Jahr auch bei George Kittle war, wo man sich halt noch ein bisschen mehr Capspace freigeschafft hat. Jetzt, also Fred Warner ist für die nächste Saison noch unter Vertrag. Jetzt ist es halt erstmal wichtig, dass man bis Montag, da dürfen die Free Agents dann mit den Teams offiziell verhandeln und am Mittwoch wird es dann offiziell bekannt gegeben. Inoffiziell kriegt man es natürlich immer wieder ein bisschen früher mit, über gewisse Seiten oder auch Tweets von Adam Schefter und so weiter, dass wir noch irgendwie an Trent Williams rankommen. Und ich glaube auch fest daran, dass wir einen Deal hinkriegen werden mit ihm und wir bis zur letzten Sekunde gewartet haben, natürlich, dass wir den bestmöglichen Deal rausholen, aber jetzt auch wirklich sicher ist, wie viel Capspace wir haben werden für die nächste Saison. Das sind knapp, wir haben es glaube ich noch nicht erwähnt, um die 25 Millionen. Es gab erstmal einen Bericht, dass es 27 Millionen sein werden. Es wurde jetzt allerdings auf 24,5, also knapp 25 Millionen revidiert. Was genügend für Trent Williams sein dürfte, aber dann sind halt noch andere Free Agents, wie zum Beispiel Kyle Juszczyk, über den wir gleich noch sprechen werden, oder auch ein Jason Verrett, nicht mehr unbedingt drin.
Ja, die letzte Personalie, die jetzt quasi tagesaktuell auch durch die Medienlandschaft gegeistert ist, ist Mike McGlinchey. Da ist jetzt rausgekommen, dass die 50-Year-Option für ihn so knapp 11 Millionen Dollar, 10,88 Millionen Dollar kosten soll. Das sind rund 4 Millionen mehr dann, als er jetzt dieses Jahr bekommen würde. Und da müssen wir dann einfach mal schauen, was auch auf seiner Position vor allen Dingen gerade generell in der NFL verfügbar ist und ob wir dann nicht vielleicht mit ihm einfach auch eine bessere Option haben und ihn dann einfach halten.
Ja, richtig, habe ich heute auch schon im Laufe des Tages drüber nachgedacht, wie es mit Big Mike weitergeht, ob wir die Option ziehen oder nicht. Wenn wir sie ziehen, wird da, glaube ich, so was ich gelesen habe, so um die 10,88 Millionen Dollar bekommen. Wir haben bis zum 3. Mai Zeit, diese Option zu ziehen. Aber aktuell ist mein persönlicher Eindruck, ich bin mir nicht sicher, ob wir das tun sollten oder ob wir lieber unabhängig von der Option, eigenständig mit ihm verhandeln, weil er hat seine Schwächen, das sehen wir, ist jetzt eine Passing-Liga mittlerweile oder schon ein bisschen länger in der NFL und dass er Probleme hat im Pass-Block ist ja auch kein Geheimnis. Ne? Sein Run-Block ist gut, bis teilweise auch überragend. Ah, schwierig. Da möchte ich gleich mal das Wort an Moritz weitergeben, unseren O-Liner. Wie ist dein Eindruck darüber?
Ja, das ist eine sehr schwierige Frage, weil wir müssen bis zum 3. Mai war es, glaube ich, also auf jeden Fall vor der Saison 2021 entscheiden, ob wir die ziehen werden. Und wenn wir die 50-Year-Option ziehen werden, ist das Gehalt komplett garantiert. Das heißt, wir würden uns auch durch einen Cut fast nichts bis nichts sparen. Und das ist jetzt die Frage. Da ist halt ein John Lynch und ein Kyle Shanahan sind da wesentlich besser informiert als wir. Ich denke mal, dass da Big Mike oder mittlerweile Slim Mike, muss man ja ehrlicherweise sagen, wahrscheinlich ein paar Worte zu hören bekommen hat, dass er ein bisschen aufbauen, wie das soll. Entweder mal ein bisschen mehr zu McDonald's essen gehen oder auch ein bisschen mehr Fitnessstudio drauflegen, weil die letzte Saison war halt schon echt zu sehen, oder die letzten Saisons eigentlich schon, dass halt er sich zu sehr bullying lässt. Das heißt, es kommt auch oft ein relativ dünner und kleiner, schmächtiger Edge-Rusher und macht das, was eigentlich mit einem Offensive-Tackle nie passieren sollte und schiebt ihn einfach komplett nach hinten und macht mit ihm, was er will. Wenn man halt einen Offense-Tackle hat, dann muss der eigentlich wie ein Fels in der Brandung stehen. Ja? Man kann mal mit Speed geschlagen werden, aber was nicht passiert darf, ist, dass du quasi humiliated, also ja, vernichtend, würde ich jetzt mal sagen, geschlagen wirst. Das ist halt einfach peinlich. Und da ist halt auch der Punkt, das kann man halt auch irgendwann nicht mehr durch Technik machen. Ich meine, ich glaube, er wiegt um die 130 Kilo. Das ist halt für einen Tackle, vor allen Dingen bei seiner Größe, ist er über 2 Meter groß, sehr, sehr, sehr schmächtig. Wenn wir uns das beim Vergleich mit Trent Williams anschauen, Trent Brown, unser vorheriger Right Tackle, der hat 180, 190 Kilo drauf, ist auch definitiv kein Schemefit bei uns, aber da merkt man halt schon, dass er so ein bisschen das Leichte hat im Passblocking, weil er halt einfach wie ein Fels in der Brandung steht und man muss auch erstmal um ihn rumkommen, sagen wir es mal so. Deswegen, da wird wahrscheinlich sehr, sehr viel Diskussion sein. Ich glaube nicht, dass wir die 50-Option ziehen werden, sondern dass wir mit ihm versuchen, vielleicht auch einen, ja, einen Vertrag, der typisch für uns ist, das heißt Backloader-Vertrag mit ihm machen werden, der dann vielleicht auch, ja, so wahrscheinlich auch so mindestens mal 8, 9 Millionen pro Jahr beträgt. Oder wir ziehen natürlich die 50-Option doch, weil wir Angst haben, dass er einfach in die Free Agency uns sonst verlassen könnte, weil andere Teams auch ein hohes Standing bei ihm haben. Aber das sehe ich nicht. Ich glaube nicht, dass es wirklich viele Teams gibt, die ihn so einbauen können wie wir. Weil er ist halt ein Run-First-Tackle und nicht so der Pass-Blocker und ist halt mittlerweile eigentlich nicht mehr so gefragt. Und ich denke mal, neben uns vielleicht noch den Green Bay Packers oder mittlerweile jetzt auch den New York Jets, die haben ja unseren Run-Game-Koordinator jetzt als Offense-Koordinator. Oder was unser Passing-Game-Koordinator? Ich weiß es gerade gar nicht. die könnten ihn vielleicht auch noch benutzen. Aber ich denke schon, dass der Big Mike, Big Slim Mike auch mittlerweile weiß, was er bei uns hat und dass halt, wenn er wirklich erfolgreich sein will, das nur bei uns kann. Ob er vielleicht dann auch sogar einen Paycard hinnehmen wird.
Ja, unser ehemaliger Run-Game-Coordinator ist ja jetzt bei uns intern aufgestiegen zum quasi Offensive-Coordinator. Ja, dann ist jetzt auch in den letzten Tagen veröffentlicht worden, wurde auch so angekündigt, musste ja vor der Free Agency auch passieren. Der Salary Cap wurde jetzt auf 182,5 Millionen Dollar festgesetzt. In der vorletzten Woche wurde ja schon bekannt gegeben, dass er mindestens 180 betragen wird, aber NFLPA und NFL haben sich jetzt auf die 182,5 Millionen Dollar geeinigt. Nochmal zur Erinnerung. In der Saison 2020 waren es 198,2 Millionen Dollar. Also eine Menge Cash, was verloren geht. Aber man muss ganz auch ehrlich sagen, damit haben alle Teams schon das ganze Jahr über gerechnet. Das wurde angekündigt auch. Und auch die 49ers haben da, denke ich, jetzt einen guten Job gemacht. Und diese unterschiedlichen Zahlen, die Moritz vorhin erwähnt hatte, mit den knapp 27 Millionen Dollar an Capspace, die jetzt freigeschaufelt wurden, die dann auf 24 korrigiert wurden, die haben mit den beiden Verträgen von Dwelly und Harris einfach zu tun. Die haben natürlich auch einen Cap-Hit jetzt in der kommenden Saison und deswegen ist da schon ein bisschen was runtergegangen. Ja, dann gab es am gestrigen Tag, also wir nehmen hier gerade am Mittwochabend auf, noch die Info über die Compensatory Picks, die rausgegeben werden von der NFL. Und da ist relativ witzig, dass der NFL da mal ein richtig krasser Fehler passiert ist. Das passiert ja relativ selten, weil die ihre Veröffentlichungen ja schon sehr stark vorher auch überprüfen. In der Medienlandschaft war dann auf einmal die Rede davon, dass die 49ers in diesem Jahr noch einen zusätzlichen Third-Round-Pick bekommen. Und da waren alle ein bisschen verwundert. Es haben aber auch alle veröffentlicht, also von Rappaport über Schefter und über all die wirklich First-Class-Quellen, die es in der NFL gibt. Diese Meldung wurde dann rund eine Stunde später zurückgenommen, weil der Fehler erkannt wurde. Wir haben demnach jetzt nicht zwei Third-Round-Picks als Compensatory-Picks, sondern es bleibt jetzt bei dem einen. Den bekommen wir für Robert Saleh. Und da ist ja immer noch die neue Regel, die erst im Ende letzten Jahres von der NFL verkündet wurde, wenn ein Minority Coach oder Executive weiterentwickelt wird und in einem anderen Team dann ein Head Coach Job oder der Executive quasi einen General Manager Job, wie unser alter Kollege Mayhew erreichen, dann bekommt das abgebende Team dafür diese Compensatory Picks. Und die Regel, ich habe mir die auch nochmal angeguckt, besagt halt, wenn man in einem Jahr zwei Leute abgibt, so wie es bei uns war, mit Saleh und mit Mayhew, ist es so, dass es in drei aufeinanderfolgenden Jahren dann einen Third-Round-Compensatory-Pick für das abgebende Team gibt. Und deswegen ist die Verwirrung auch gleich aufgekommen, wieso kriegen wir jetzt auf einmal zwei? Kriegen wir den für Mayhew jetzt doch irgendwie ein Jahr früher? Und der wurde wieder zurückgenommen. Wir haben also dieses Jahr einen im Jahr 2022 und im Jahr 2023 jeweils einen Compensatory-Pick für Saleh und für Mayhew quasi zusammen. Wir stehen jetzt insgesamt bei 10 Draft-Picks. Ne? Der First-Rounder ist bekannt an Stelle 12, in der zweiten Runde an 43, in der dritten Runde wurde jetzt bekannt an Stelle 102 und ab der vierten Runde, das muss jetzt nochmal genauer geklärt werden, weil durch die Compensatory-Picks hat sich das ja auch wieder ein bisschen verschoben. Wir haben aber darüber hinaus dann einen Viertrunden-Pick, ganze 3 Picks in der fünften Runde und dann muss man sich ja auch mal angucken, wen haben wir in der fünften Runde in den letzten Jahren so gezogen. Ein George Kittle war ja unter anderem auch mit dabei. ein 6-Runden-Pick und 2 7-Runden-Pick quasi. Ja, was sagt ihr dazu? Ihr habt gestern auch gefeiert wahrscheinlich im ersten Moment, als rauskam, dass wir doch noch einen Pick dieses Jahr bekommen. Der wäre ja auch, muss man einfach sagen, auch noch Trade-Kapital gewesen für uns in dieser Situation. Wie habt ihr das aufgenommen gestern?
Wirklich sehr, sehr gut. Ich habe eigentlich gehofft, dass wir jetzt 2 Third-Round-Picks haben, weil wir müssen bedenken, wir haben einige Free Agents, die uns diese Saison verlassen werden. Und das hätte uns aber die Möglichkeit gegeben, einen sehr, sehr guten Pick zu haben, mit dem wir nochmal eventuell sogar einen Starter ziehen können, eventuell einen Interior Guard oder nochmal einen Center oder nochmal dies und das, vielleicht auch noch einen Cornerback. Das hätte uns halt nochmal, auch wenn wir nicht getradet hätten, einen enormen Vorteil gegeben. Aber gut, wir haben jetzt, das war ein Fehler natürlich, den haben wir halt für die nächsten Jahre, also 2023 den Pick. Aber nichtsdestotrotz haben wir 10 Picks dieses Jahr im Draft, davon 3 in den ersten 3 Runden. Und deswegen finde ich es halt durchweg positiv. Ich meine, damit lässt sich einiges machen. Wir werden halt aufgrund unserer Cap-Situation viele, viele Free Agents leider nicht halten können. Und das ist umso wichtiger, weil auch die nächsten Jahre nicht gerade billig werden mit dem Fred Warner, dem Nick Bosa und. Aber auch wie in dem Clinch, wie gerade angesprochen. Dass wir halt jetzt auch junge Spieler ranbringen und so das Durchschnittsalter, aber auch das Durchschnittsgehalt ein bisschen nach unten bringen.
Ja, genau. Ich weiß noch, ich war gestern noch unterwegs und hatte dann die Meldung auf dem Handy bekommen, habe mir das Ganze angeguckt und dachte so, das ist doch ein Fehler. Und dachte so, schnell, irgendwie wegtrainen oder keine Ahnung, irgendwas Cooles mitmachen. Aber es kam ja dann auch relativ schnell raus, dass sich die NFL da einfach mal vertan hat. Ist ja auch in Ordnung und wir haben trotzdem 10 Picks im kommenden Draft nächsten Monat und damit kann man schon mal was anfangen. Und ja, die angesprochenen 3 5-Runden-Picks. Also da haben wir schon ein paar ganz gute gezogen. Zum Beispiel noch ein Greg Greenlaw war mit dabei in der 5. Runde. Und sind wir mal, oder hoffen wir einfach mal, dass Lynch da ja wieder ein goldenes Händchen hat mit Shanahan zusammen. Und ich glaube, das könnte dieses Jahr könnte echt entscheidend sein. Also die Draft-Class, das muss schon sitzen, denke ich, weil wie schon mehrfach angesprochen heute, wir können nicht alle unsere Free Agents halten und wir können auch nicht großartig jetzt am Montag loslegen und die ganzen Starspieler vom Markt holen. Wir können froh sein, wenn Trent Williams dabei ist, dass wir den halten. Der wird auch 18, 19 Millionen bekommen. Vielleicht können wir es auch ein bisschen backloaden. Ich kann es mir bei ihm nicht so ganz vorstellen. Er ist ja, halt, glaube ich, auch schon 34 oder 33, ich weiß nicht genau. Ja, aber wie gesagt, wir haben 10 Picks und da lässt sich hoffentlich was Gutes mit anfangen.
Und nach der Free Agency werden wir natürlich auch nochmal im Speziellen in unserem Podcast auf den NFL Draft 2021 eingehen. Und ich finde, das war eine super Überleitung in die Free Agency. Und erstmal danke an Moritz, der hat mir gerade noch den Hinweis gegeben, dass wir heute übrigens Donnerstag haben, wo wir aufnehmen. Ich würde sagen, andersrum wäre schlimmer, wenn ich Donnerstag gesagt hätte und es wäre Mittwoch gewesen. Das heißt, morgen ist Wochenende. Und wir haben ja zumindest auf unserer Instagram-Page auch mal ein bisschen bei euch nachgefragt, zumindest über ein paar Free Agents, die jetzt quasi noch uns gehören, aber die wir gerne oder eventuell wieder re-signen würden oder die zumindest in der letzten Saison bei uns gespielt haben. Und da gab es ein Ergebnis, was relativ deutlich war. Wir hatten gefragt, würdet ihr lieber Mosley oder Mullins behalten? Und da war es doch ein sehr, sehr eindeutiges Ergebnis mit 220 Stimmen für Emmanuel Mosley. Wir haben darüber hinaus auch noch gefragt, was ihr von Trent Williams, Solomon Thomas, Jakiski Tart und Kai Juszczyk haltet. Und da gab es nochmal 2 sehr eindeutige Votings von euch, dass sowohl Trent Williams als auch Kai Juszczyk um jeden Preis gehalten werden soll. Also da waren wir im 95%-Bereich mit, dass wir ihn re-signen sollen. Und bei Solomon Thomas und bei Jakiski Tart war das Ganze ein bisschen ausgeglichener. Und da einfach die Frage an euch beide, wenn wir jetzt erstmal über Trent Williams und Kai Juszczyk sprechen, ich meine, über Trent Williams haben wir auch in diesem Podcast ja schon länger gesprochen, aber auch in Bezug auf Kai Juszczyk, geht ihr da mit oder seid ihr da anderer Meinung?
Trent Williams, ich glaube, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren, da gehen wir auf jeden Fall mit. Kai Juszczyk, da haben wir auch intern viele verschiedene Meinungen. Grüße gehen raus an Lars. Er ist eher der Meinung, dass wir ihm nicht zu viel zahlen sollten. Das ist natürlich auch meine Meinung. Natürlich jetzt so, er ist keine 6, 7 Millionen wert. Aber wenn wir ihn halt für 4 bis 5 Millionen bekommen würden, fände ich das wirklich eigentlich sinnvoll für uns, vor allen Dingen, weil wir auch wahrscheinlich keinen Jordan Reed mehr haben werden. Und Kaius dann halt auch mal ein bisschen in Thailand spielen kann. Aber generell einfach eine komplett offensive Waffe für uns ist. Wappe. Eine Waffe für uns ist. Wir können ihn halt einfach einsetzen. Er kann Running Back spielen. Hat man ja öfters gesehen, dass er einfach auch so ein Downhill-Running Back ist, wenn er will. Er spielt natürlich klassisch als Fullback, ist ein mega guter Blocker. Er wird eingesetzt und fängt Bälle wie kein Zweiter. Also das ist für ein Fullback unglaublich. Und es ist halt einfach dieser Twist vielleicht so in der Kyle Shanahan-Offense, dass er halt einfach unberechenbar ist. Und ich finde halt immer, wenn du halt Spieler kriegst für 4, 5 Millionen und es hilft einem Coach, sein Scheme noch so unberechenbarer zu machen, als es eh schon ist, das ist in meinen Augen komplett wert. Und ich meine, die Zahlen lügen ja auch nicht. Wenn George Kittle und Kyle Juszczyk nicht spielen, ist unser Running Game deutlich schlechter. Ich glaube, da haben wir 2 Yards Average weniger als mit den beiden. Und deswegen hoffe ich da inständig, dass, wenn der Preis stimmt, wir die beiden halten werden. Kyle Juszczyk halten werden. Was aber vielleicht noch so ein bisschen dagegen spricht, ist, dass wir Ross Trelly jetzt so relativ früh gesigned haben, der ja doch dann der Backup auch von Kyle Juszczyk war. Also das hat für mich so den Fadenbeigeschmack gehabt, dass man vielleicht schon irgendwie ohne Kyle Juszczyk plant. Was natürlich auch sein kann, ist, dass Kyle Juszczyk erstmal die Free Agency betritt quasi, sie mit anderen Teams abspricht oder dann so ein bisschen abwägt oder für uns doch nochmal einen Paycut hinnimmt, ein bisschen weniger oder wir vielleicht sogar das beste Angebot machen, das weiß man ja auch nie, und er doch zurück in die Bay kommt. Aber ich hoffe natürlich, dass wir erst gar nicht die Option brauchen.
Ja, genau. Ich hatte schon vor einiger Zeit auch bei uns im Podcast darüber gesprochen, wie wir jetzt mit Kyle Juszczyk weiterverfahren. Vielleicht mag sich der ein oder andere noch an das Interview oder die Pressekonferenz von Ihnen erinnern, nach dem letzten Spiel, wo er vom Reporter auch darauf angesprochen war, ob das jetzt sein letztes Spiel war für die Niners und er schon sehr ergriffen und emotional wirkte. Und da habe ich so gedacht, vielleicht ist ja für Kyle Juszczyk auch Geld nicht alles und ihm ist die Lage ja auch bekannt oder jetzt auch schon mittlerweile 1-2 Monate bekannt, dass er diesen Monstervertrag, nenne ich es mal, für einen Fullback wohl nicht nochmal bekommt. Und ich hoffe einfach, dass er da, ja, wie du so schön sagst, einen Paycut da in Kauf nimmt und einfach beim Team bleibt. Ich denke, er fühlt sich bei uns sehr wohl. Hoffen wir mal, dass er nicht einen völlig durchgeknallten Agenten hat an der Seite, der nicht ganz tolle Vorstellung hat, was am Montag so geht. Und dass wir da aktiv werden und irgendwie versuchen, den für, ja, ich will nicht sagen kleines Geld, aber weniger als das, was er jetzt verdient hat, zu halten. Und Moritz hat es ja auch schon gesagt, wie wichtig er ist für unser Spiel. Und ja, aber dennoch denke ich, und da sind wir, denke ich mal, auch alle einer Meinung, dass die Weiterverpflichtung von Trent Williams einfach ja die Nummer 1 sein sollte und ich denke auch ist. Und wie Sherman da, weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, da in diesem Podcast da erzählt hat, so ein bisschen durchblicken lassen, dass es wohl gar nicht so schlecht aussieht. Und hoffen wir mal, dass es vielleicht ja kurz bevor der Trubel am Montag wahrscheinlich richtig ins Rollen kommt, dass da die Meldung kommt, dass er denn verlängert einfach. Hoffen wir mal.
Genau, das haben wir noch gar nicht so genau beleuchtet. Das ist ja allgemein eher auch vielleicht unser Glück ein bisschen, dass jetzt durch den doch enormen Rückgang des Capspaces eventuell auch die großen Verträge in der Free Agency etwas zurückbleiben werden. Ich denke mal, bei einem Trent Williams, das ist ein Franchise Left Tackle, der so gut wie in jedem Scheme spielen kann, wird es nicht so einen großen Unterschied machen. Vielleicht auch doch für ein Vertragsjahr oder also generell einen kurzen Vertrag, dass er danach nochmal mehr absahnt oder halt auch so ein bisschen im Vertrag selber strukturiert, wann du wie viel bekommst, mit welchen Garantien und so weiter. Aber gerade bei so einem Solomon Thomas, nicht mal unbedingt bei einem Solomon Thomas, aber bei einem Kyle Juszczyk kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass halt viele Teams da draußen sagen werden, Kyle Juszczyk, wir spielen allgemein fast ohne Fullback und wenn, dann brauchen wir den eigentlich nur zum Blocken, da brauchen wir keinen Kyle Juszczyk irgendwie 6, 7 Millionen zahlen. Und dann halt auch generell jetzt mit nur 180 anstatt 200 Millionen Capspace ein bisschen vorsichtiger sein werden und gerade in der Fullback-Position halt nicht so viel investieren werden. Die Teams, die ihn eventuell brauchen, könnten ihm es geben. Wie zum Beispiel jetzt die Packers könnten ihn ganz gut einsetzen. Die haben ein relativ ähnliches Scheme wie wir. Und die haben halt nicht das Capspace dafür. Teams, die ihn halt noch einsetzen könnten und den Capspace dafür haben, halte ich für unrealistisch, weil ich glaube halt schon, dass er zu einem Siegerteam wieder kommen will. Er hat ja noch nie den Super Bowl gewonnen. Und jetzt nicht irgendwie auf Geld geil ist und zu den Jets geht jetzt zum Beispiel, wo er auch in einem ähnlichen Scheme spielen würde, aber halt vermutlich keine Chance auf den Super Bowl hat die nächste Zeit. Also ich hoffe inständig, dass wir da so ein bisschen das Glück haben mit ihm und er dann doch verlängert. Aber da habe ich vielleicht nochmal eine andere Frage. Was haltet ihr von dieser These? die haben wir im Podcast, ich weiß nicht, ob im Podcast direkt oder nur im Hintergrund in unserer WhatsApp-Gruppe diskutiert, dass eventuell einige Spieler, wie zum Beispiel Solomon Thomas, eine Keller Witherspoon, vielleicht sogar ein Richard Sherman, nach New York gehen werden, weil sie da mit Robert Saleh nachgehen werden, in einem relativ ähnlichen Scheme, vielleicht sogar das komplett gleiche Scheme spielen werden, nur mal dick absagen können.
Ja, halte ich auf jeden Fall für möglich. Also man kennt es ja eventuell auch aus anderen Sportarten, wenn da ein Trainer oder jemand aus dem Trainerteam wechselt, dass da natürlich Gespräche schon vorher stattfinden, und das kann ich mir ganz gut vorstellen. Ob alle jetzt da hingehen, weiß ich nicht, aber mich würde es nicht überraschen, wenn zum Beispiel Witherspoon da dann sagt, okay, Neuanfang mit Saleh und ich gehe mit nach New York. Ne? Weiß man nicht, ich kann es mir tatsächlich vorstellen, und ja, ist halt Business einfach.
Solange uns Robert Saleh dann nicht komplett auszieht und alle wichtigen Free Agents, die wir dann auch für unsere Defense natürlich schon zum Resign brauchen, wegnimmt, würde ich das noch im Rahmen finden. Also, dass wir alle halten, ihr habt die Liste ja gesehen, wie lang unsere Liste noch ist, das kann ich mir nicht vorstellen. Wir haben ja auch noch 4 Leute quasi als Free Agents, die ein bisschen einen besonderen Status haben, wenn ich das richtig zusammengefasst habe. Wir haben noch einen Restricted Free Agent, das ist Nick Mullens. Das heißt ja nochmal, die RFAs, dass die quasi frei sind, mit anderen Clubs zu verhandeln. Und wenn Mullens jetzt ein Angebot von einem anderen Team annimmt, haben die 49ers immer noch die Chance, ihm das gleiche Angebot zu geben. Und dann muss er bei den 49ers bleiben. Und bei den Exclusive Rights Free Agents ist es dann einfach so, dass sie nach einem Angebot ihres ursprünglichen Teams, also ne, die 49ers in dem Fall, mit keinen anderen Teams die Verhandlung führen dürfen. Und das sind Mosley, Brunskill und Cornerback Webster, die noch übrig geblieben sind, wenn ich das richtig zusammengefasst hatte. Das sind die 4, die nochmal eine etwas speziellere Stellung haben, weil alle anderen sind klassische Free Agents und können quasi ganz frei auf dem Markt dann auch ihren Marktwert austesten und mit den Vereinen verhandeln. Ja, Solomon Thomas hast du gerade gesagt, und Jacques Kitaat hatten wir noch gefragt. Ist sehr ausgeglichen, was unsere Fanbase dazu sagt, ob sie bleiben sollen oder ob sie weggehen sollen. Was würdet ihr denn über die beiden sagen?
Vielleicht nur mal ganz kurz dazwischen zu quetschen. Das ist auch ganz wichtig. Wir hätten natürlich auch auf Ross Trelly und Marcel Harris, weil sie ja beide Restricted Free Agents sind, auch einen Tender legen können. Das heißt, wir hätten zum Beispiel jetzt einen Fourth Round Tender auf sie gelegt. Das heißt, andere Teams können mit ihnen verhandeln. Und wenn sie bereit sind, das Gehalt zu bezahlen und dann dahin gehen, würden wir einen Fourth Round Pick bekommen von ihnen im Gegenzug. Dadurch wäre aber auch, wenn wir die Spieler gehalten hätten, der Cap Space, also der Cap Hit, gestiegen. Deswegen haben wir beide Spieler, Marcel Harris und Ross Trelly, für weniger gesigned. Und ich glaube, bei Ross Trelly haben wir uns 1,5 Millionen gespart und bei Marcel Harris haben wir uns knapp 500.000, 600.000 Dollar gespart. Das war vielleicht auch andersrum. Nur noch kurz erwähnt zu haben.
Es waren bei Marcel Harris war es knapp 1 Million Dollar, und bei Dwelly waren es genau 500.000, also 1,5 Millionen Dollar insgesamt.
Genau,
ja. Ja, was sagt ihr zu Solomon Thomas und Tart?
Ja, Solomon Thomas, so gesehen der Bust der letzten Jahre, was so ein paar geschrieben haben. Ja, ich denke, Solomon Thomas kann man für Veteran Minimum zum Beispiel oder für ja wenig Geld, kann man den schon mal noch ein Jahr geben. Nochmal zu gucken, kommt da jetzt nochmal eine Entwicklung in seinem 5. Jahr? Erstmal muss man gucken, wie seine Verletzung verheilt ist, ob er wirklich einsatzbereit ist fürs Training Camp Ende Juli. Und Tart, ich denke, das kriegen wir einfach nicht mal runter. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, da haben andere Spieler, also so denke ich, den Vorzug, und das kriegen wir so nicht mehr unter. Würde ich mir wünschen, könnte man auch nochmal ein Jahr probieren, aber der Gute ist ja meistens auch eher verletzt, leider. Auch wenn er das Talent hat, ein guter Starting Safety zu sein in der Liga. Aber ich denke, das werden wir nicht probieren. Das kriegen wir nicht unter. Und ja, schauen wir mal. Müssen uns auf jeden Fall auf Safety was einfallen lassen. Ob das jetzt noch in der Free Agency irgendwo anders ist oder halt im kommenden Draft.
Ich würde sogar mit dir mitgehen, es eventuell ein bisschen abändern. Ich glaube, Solomon Thomas sollten wir auf jeden Fall halten. Und wenn es also vielleicht auch ein bisschen mehr ist als der Veteran Minimum-Vertrag. Weil er hat einfach, er ist jung, ich glaube 25 ist er erst, wenn überhaupt 26. Hat letzte Saison wirklich das 1,5 Spiele gespielt, hatte bis er sich verletzt hat, sehr, sehr viele Verbesserungen gezeigt zum Jahr davor. Und auch das Jahr davor war er schon nicht so schlecht. Also wenn wir so einen Rahmen für maximal 2 Millionen halten könnten, wäre für mich auf jeden Fall ein guter Rotational-Spieler, der noch ein bisschen Potenzial nach oben hat. Gerade war jetzt dann doch mit Javon Kinlaw anstatt der Forrest Buckner, da schon so ein bisschen ein Leistungsdefizit da ist, dass wir dann da wieder ein bisschen mehr Tiefe haben auf jeden Fall, der auch das Scheme schon kennt. Beim Jacquiski gerade sehe ich es exakt so wie du. Er ist ein Top 15 Strong Safety, also beziehungsweise Box Safety in der NFL. Aber das bringt ja halt nichts, wenn der Gute fast jedes zweite Spiel verpasst, über längeren Zeitraum gesehen. Und wir haben letztes Jahr da auch mit dieser Kombination Marcel Harris, Javarius Moore und Jimmy Ward, die da so ein bisschen rotiert haben und dann viele verschiedene Formationen auch gespielt haben, meiner Meinung nach sogar noch ein bisschen besser ausgesehen in der Defense, weil halt einfach die Defense sich nicht darauf vorbereiten konnte und dann einfach viel mehr Optionen, die man spielen kann, auch da waren. Jacquiski Tartt ist für mich so der typische Spieler, es könnte sein, dass er zu den Jets mitgeht, weil er ist jetzt auch schon 29, der ist ja damals relativ alt, mit glaube ich 23 oder 24 gedraftet worden, im selben Jahr wie Eric Armstead 2015, in der zweiten Runde. Ja, ich glaube, dass der noch mal ein bisschen Geld verdienen will und das sind wir definitiv wahrscheinlich nicht bereit, ihm zu zahlen.
Ja, ich habe sonst auf meiner Liste noch die Wide Receiver, die quasi noch in der Free Agency jetzt angeboten werden. Da haben wir Kendrick Bourne und Trent Taylor als die beiden noch mit am Start. Bourne, wenn man seine Social Media Aktivitäten verfolgt, ist ja schon zuversichtlich oder würde auch sehr gerne bei den 49ers bleiben. Da bin ich sehr gespannt. Ich denke, im Wide Receiver Core brauchen wir dann auch noch ein bisschen Tiefe. Und da hat sich ja zumindest nochmal eine Option jetzt, zumindest vielleicht mit ein paar Träumchen, ergeben, dass die Saints auch Emmanuel Sanders jetzt wieder entlassen haben, für den wir ja übrigens auch einen Compensatory-Pick jetzt bekommen. Also sprich, wenn wir den jetzt wieder holen würden, würden wir trotzdem diesen Compensatory-Pick dann bekommen, aber er wäre ja dann ein Jahr weg gewesen. Aber ich denke, da wären wahrscheinlich die Welten auch ein bisschen und die Vorstellung des Gehaltes vielleicht dann doch ein bisschen weiter auseinander liegen. Und da werden wir einfach mal sehen.
Ja, vielleicht nochmal ein, zwei Sätze zu Trent Taylor. Ich mochte ihn von vornherein. Slot Receiver hat das im ersten Jahr ganz ordentlich gemacht. War ja auch ein 5-Runden-Pick, wenn ich mich richtig erinnere, 2017. Und ja, aber dann danach oft verletzt gewesen und hatte mal ein, zwei gute Spiele, denn die Super Bowl-Saison komplett verpasst. Letzte Saison auch nicht so richtig in Tritt gekommen. Ich mag ihn so vom Typen einfach, von seinem Stil, aber ich denke nicht, dass wir da was machen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und bei Kendrick Bourne, der ja immer mit seinen, wenn ihm bei Instagram folgt, mit seinen Trainingsvideos glänzt und ja auch den einen oder anderen wichtigen Ball fängt, aber auch gerne mal droppt. Ja, muss man ganz ehrlich schauen. Er ist natürlich ein ganz anderer Spielertyp, wie zum Beispiel Debo Samuel oder Brandon Ayuk. Und ja gut, ein anderer Spielertyp würde uns auch gut tun, finde ich. Aber mal gucken, wie da die Vorstellungen liegen. Ich denke mal, wir werden bei Kendrick Bourne schon ein Angebot auf dem Tisch liegen. Ob ihm das denn ausreicht oder ob er denn woanders mehr Geld verdient, was ich mir fast auch nicht vorstellen kann. Müssen wir mal gucken, aber insgesamt würde ich mich schon freuen, wenn Bourne nochmal zurückkommt. Taylor würde ich mich auch freuen, aber ich glaube, das wird uns nicht viel bringen. Und nochmal zu Sanders, ja, musste ich auch gestern ein bisschen schmunzeln, wo ich das gelesen habe. Hat er denn auch bei Twitter geschrieben, dass das schon witzig wäre, wenn der nochmal zurückkommt. Der könnte nochmal, ja, man hat ja gesehen, wie er Debo in seinem Rookie-Saison geholfen hat, ihm das ein oder andere beigebracht hat und ja, muss mal gucken, er ist, glaube ich, jetzt auch 33 und macht das für sein Alter eigentlich immer noch ganz ordentlich. Ja, wie ich schon bei das gleiche Problem gelernt habe, wie bei Tartt, ne? Also das kriegen wir, glaube ich, auch nicht mehr unter und vielleicht sollten wir da auch einen neuen Weg einschlagen.
Ich sage dazu nur eins, KB, Do you love me? also ich glaube, KB ist halt, Kendrick Bourne ist halt wirklich, Entschuldigung für die Gesangsanlage, ich kann wirklich nicht singen, aber das konnte ich mir gerade nicht nehmen. ich hoffe, es ist okay. Und wenn ihr jetzt irgendwie einen Hörschaden habt, dann tut mir leid.
Ich würde sagen, das schneiden wir im Nachgang raus.
Das würde ich nicht sagen. Hallo, das ist meine Chance. Besser als DSDS. Also ich würde auf jeden Fall sagen, er ist halt wirklich wichtig für unseren Locker-Room. ich sehe es eh ganz schön kommen, dass dieser Ausschnitt jetzt, wo ich das singe, komplett am Anfang der Folge landet. Und jetzt sage ich auch, dass Simon auf die Idee kommt, das auch noch zu machen. Oh Mann. Auf jeden Fall, er ist halt echt wirklich wichtig für den Locker-Room. Er bringt eine Energie da rein. Das ist halt echt phänomenal schon. Und er ist halt auch so ein bisschen dieser, ja, Slot-Receiver, dieser eher Possession-Receiver, der halt wirklich diese Saison gar nicht mal so viele Bälle getroppt hat, muss man ganz ehrlich sagen. Einige gute Catches gemacht hat. Ich glaube, er hat auch 5, 6, 700 Yards sogar. Einige Touchdowns wieder. Er ist halt auch die Red Zone-Waffe wirklich. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass er für so 2 bis 3 Millionen vielleicht auch noch ein bisschen mehr zurückkommt. Wahrscheinlich kann er woanders definitiv mehr verdienen. Er hat ja auch nicht gerade den billigsten Lebensstil, wenn man ihn auf Instagram folgt. aber ich würde es mir wirklich wünschen, das wäre halt wirklich wichtig. Dass wir da halt noch einen dritten Receiver haben.
Anschließend noch die Frage, hätte ich noch einen auf dem Free Agent von uns, Tevin Coleman. Aber meint ihr, den holen wir auch nochmal zurück? Aber eigentlich ist er auf Running Back ja ganz gut aufgestellt, oder?
Definitiv nein. Tevin Coleman war jetzt die letzten 2 Jahre nie wirklich so, wie er davor bei den Falcons war. Er ist nicht so der explosive Runner, wie jetzt zum Beispiel der Raheem Mostert, auch wenn die 40-Yard-Dash-Time da täuscht. Er ist halt einfach... Es ist ein bisschen schwierig zu beschreiben, aber er hat nicht die Acceleration, nicht die Beschleunigung, die unsere Running Backs eigentlich haben, so diesen ersten, zweiten Schritt, wo sie dann schon auf Vollgas sind, sondern er wird erst wirklich schnell, wenn er so ein paar Schritte Anlauf hatte und es passt halt überhaupt nicht in unser Scheme rein. Dann war er öfters verletzt und dann muss ich auch ganz ehrlich sagen, wenn er gespielt hat, dann hat er halt dann doch irgendwie nicht diesen Bums, den er eigentlich mitbringen sollte, dass er so ein bisschen mehr der Powerback war bei uns. Da lobe ich mir dann doch so einen Jeff Wilson, der halt meiner Meinung nach vielleicht sogar der beste Running Back auf unserem Roster ist, je nachdem, wie man es nimmt. Jetzt, ich meine, allein von den physischen Anlagen her, weil ich liebe es halt einfach, wenn ich ihn spielen sehe und der spielt bums die Röbe und da kommt ein Linebacker, da wird nicht vorbeigerannt, da wird die Schulter runtergenommen und dann Abfahrt. Ich liebe es einfach zu sehen und es ist einfach enorm wichtig, dass so jemand da doch hat für gerade Short-Yardage Situations oder auch die Goal-Line. Obwohl es Kaschan gar nicht mal so oft macht, die Leute dann in Goal-Line zu spielen, sondern die ganzen normalen Running Backs drauf lässt. Aber er hat auch in den Spielen gegen die Seahawks gesehen, ich glaube, bevor er sich verletzt hat, über 100 Yards und 3 Touchdowns in einem Spiel gehabt. Phänomenal und der hat Tevin Coleman da definitiv schon rang abgelaufen und wenn Coleman jetzt nur 1 Million kosten würde, würde ich sagen, ja komm, nehmen wir nochmal mit für ein Jahr, da haben wir nochmal Running Back, aber ganz ehrlich, ich glaube, das würde er nicht machen, er würde nochmal ein bisschen Geld verdienen wollen und wenn jemand irgendwie Running Backs findet, die keiner auf dem Schirm hat und wahrscheinlich noch vor 2 Jahren Kassierer waren irgendwo, dann sind es ja wir. Also da würde ich mir absolut keine Sorgen machen.
Das hätte ich jetzt auch noch erwähnt. Wir haben ja vorhin schon miteinander notiert, dass wir 10 Draftpicks auch haben und natürlich haben wir auch andere Needs noch, aber wenn dann vielleicht doch ein vielversprechender Running Back, der sehr weit hinten ist, aber wo Kyle Shanahan mal wieder ein Auge drauf geworfen hat, dann können wir da sicherlich auch von ausgehen, dass da auch noch mal zugeschlagen wird. Aber das soll noch mal wann anders ein Thema sein. Ja, dann sind ja doch auch noch einige Defensive Ends auf unserer Free Agents Liste aus der letzten Saison mit Solomon Thomas, mit Blair, mit Ensa, mit Hyder und mit Willis. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so ein bisschen, ich würde mich schon freuen, wenn Kerry Hyder nochmal eine Chance bekommt. Der hat diese Saison gut gespielt, er hat quasi die Line oder war das Ausrufezeichen in der D-Line, natürlich mit Kinlaw zusammen irgendwie. Und ich kann mir echt richtig, richtig gut vorstellen, wenn dann auch ein Armstead und ein Bosa wieder am Start sind, dass der davon auch profitieren könnte. Und so mega teuer wird er wahrscheinlich nicht sein. Und ich würde mich persönlich da einfach nur sehr freuen, wenn Kerry Hyder nochmal die Chance bekommt. Wir brauchen ja sicherlich auch wieder die Tiefe bei den Defensive Ends. Und die zweite Person, die ich mir aufgeschrieben hatte, die ich gerne, jetzt fernab von Kai Juszczyk oder Trent Williams, gerne behalten wollen würde, wäre Kawan Williams.
Zu Kerry Hyder, da stehe ich dir ein bisschen kritischer gegenüber. Er war wirklich gut, aber er war nicht auf dem Bildschirm drauf bei irgendwelchen Scouts. Er hat nie irgendwie... jetzt im Gegensatz zu Nick Bosa, der Saison davor irgendwie Double Teams gesehen, wirklich. Man hat oft dann auch bei den Spielen gemerkt, dass ihm irgendwie eine gewisse Athletik fehlt. was auch gerade in einem Right-Nine-Scheme sehr, sehr schlecht eigentlich ist, weil man gerade Athletik braucht bei Defensive Linemen, vor allen Dingen Ends. Und ich glaube auch nicht, dass er wirklich billig wird, weil er hat eine 10-6-Saison was, glaube ich, gehabt und damit kriegt man auf jeden Fall mal bei irgendeinem Team 5-6 Millionen pro Saison, mindestens, wenn ich sogar eher noch ein bisschen mehr. Und er hatte bisher auch noch ja, quasi nur ein Apfel und ein Ei immer verdient, meine ich. Ich meine, er ist eigentlich so das Paradebeispiel für so ein Defense-End, der zu den Jets mitgehen könnte, zu Robert Saleh. Ich glaube einfach nicht, dass er da für uns wirklich von Vorteil ist. Ich würde allerdings anstatt Carry Hyder gerne Ronald Blair bei uns sehen. Vor allen Dingen, weil er halt einfach immer Starter-Potenzial bei uns gezeigt hat. Durch seine Verletzung jetzt auch relativ günstig zu haben sein wird. Ich denke mal für Veteran Minimum oder ein bisschen mehr. Halt aber dieses Starter-Potenzial hat und wenn er auf dem Feld war, immer abgeliefert hat. Ich glaube, er hatte manche Saison 6 oder 7-6 und das, obwohl er halt ein Dover-Technik-Player war, das ist wirklich sehr, sehr gut. PFF-Grade ist da eigentlich auch immer relativ solide. Und Quan Williams gehe ich auf jeden Fall mit ihm mit, Nickel-Cornerback. Sagt man ja eigentlich immer, ne? Nächstes Jahr ist nicht mehr so wichtig, aber in letzter Zeit, durch dass die Offense immer passlastiger wird, die letzten Jahre, ist halt auch immer mehr, vor allen Dingen bei uns, Nickel oder sogar ein Dimeset auf dem Feld. Das heißt mindestens mal 5 DBs, also 3 Cornerbacks meistens. Und da ist dann halt so ein K-Ron Williams wirklich einer der besten der NFL. Und wenn wir den für so 3, 4, 5, 6 Millionen kriegen, würde ich den auch sofort mitnehmen.
1,5 Millionen Dollar nur als kleine Ergänzung hat Carry Hyder an Capit letzte Saison gehabt.
Ja, ja, definitiv. Deswegen meine ich ja, es kann gut sein, dass er jetzt auch, ich meine, er hat ja auch davor nicht viel verdient, er war ja immer so ein Under-the-Radar-Guy, er ist auch schon 30. Also ich könnte es ihm auf keinen Fall, ich würde, wenn er für 2-3 Millionen unterschreibt, ich nehme es sofort mit, aber ich könnte es ihm, vor allen Dingen ihm wirklich nicht übel nehmen, wenn er irgendwo noch ein bisschen Geld absahnen wollen würde.
Ja, bei Williams wird ja auch spekuliert, ob er den Ruf von Saleh folgt und mit nach New York geht, ne? Muss man auch mal gucken, was dabei rumkommt, aber ich hoffe natürlich auch, dass er nochmal zurückkommt und ja, bei uns in der Defense nochmal ja, den Jungs auch da weiterhilft und gerade auf der Nickel-Position hat er es echt sehr ordentlich gemacht. Hat er ja auch einen sehr, sehr hohen PFF-Grade, gerade in der Super Bowl-Saison und ich hoffe, da kann er nochmal dran anknüpfen. Und Hyder, ja, weiß ich nicht. Die Liga entwickelt sich ja darin oder schon ein bisschen länger auch so, dass so mehr Sex du hast, ne, umso ja, teuer wirst du dann, wenn du ein Free Agent wirst. Ich denke, da wird irgendwo einen großen Vertrag unterschreiben, das wird aber nicht unbedingt bei uns sein. Und bei Blair gehe ich voll mit, würde ich mich mega freuen, wenn der jetzt nochmal bei uns bleibt, nochmal verlängert und ja, das zu den drei nochmal von mir.
Ich sehe es halt bei Carry Hyder, bin ich da generell so ein bisschen kritischer gegenüber eingestellt, weil ich finde ihn einfach nicht so gut, wie die 10 Sacks ihn darstellen lassen. Er hat oft Sacks abgestaubt, er hatte auch so ein paar Working Sacks, wo er wirklich hart dafür gearbeitet hat. Aber er hat halt wirklich viel abgestaubt und er ist halt einfach diese Art, mir fehlt die Athletik bei ihm. Ja, er hatte eine hohe Pass-Rush-Win-Rate, aber er hat es dann trotzdem nie geschafft, zu einem QB zu kommen. Wenn ein QB außerhalb der Pocket gescrambled ist, ist er nicht hinterhergekommen. Und es ist halt einfach in den White 9 Defense und das Potenzial, also auch die Spielertypen, die wir die Saison davor hatten und auch eventuell wieder haben könnten mit einem D-Ford, wenn er dann zurückkommt. Oder Eric Armstead und Nick Bosa und Jaron Kinlaw. Also ich finde einfach, das sollte unser Qualitätsanspruch noch ein bisschen höher sein. Deswegen würde es mich auch nicht wundern, wenn wir relativ früh in den ersten drei Runden nochmal ein Defense End ziehen. Picken Draft, je nachdem, wie es mit D-Ford aussieht. Vielleicht auch für einen Traden, der da ist, den man irgendwie günstig abstauben kann oder so, der Athletik mit sich bringt. Aber ich sehe es ganz ehrlich, ich glaube, ein Carry Hyder, wenn er 5, 6 Millionen irgendwo verdienen kann, dann soll er das bitte mitnehmen, weil das ist er mir nicht wirklich wert. Jetzt nicht irgendwie persönlich gegen ihn, aber also definitiv natürlich nicht persönlich gegen ihn, jetzt einfach mal rein rational betrachtet.
Ja, du hattest gerade angesprochen, D-Ford, meint ihr denn, den sehen wir nochmal auf dem Footballplatz? Oder war es das jetzt? Weil ich denke, das war es schon fast für ihn.
Das kommt drauf an, wir wissen ja nicht genau, was für eine Verletzung er wirklich hat. Ich meine, man weiß, er hat eine Knieverletzung und da mehrere OPs, die auch nicht unbedingt hundertprozentig gut gegangen sind und er ist halt in seinem Knie, hat immer so Schmerzen schon gehabt und hat mit den Schmerzen noch durchgespielt. Es gab dann öfters mal Berichte, dass er dieselbe Nackenverletzung noch hat, wie Cam Chancellor sie damals hatte, wegen der er auch seine Karriere beenden musste. Und wenn es natürlich sein soll, dass du Nacken und Knie hast und vor allem auch noch so eine Nackenverletzung, dann ist halt natürlich vorbei, dann ist er ist auch nicht mehr der Jüngste, dann sage ich auch, würde ich auch ganz persönlich sagen, Junge, hör auf zu spielen, du machst deinen Körper nur kaputt. Du brauchst ihn noch ein bisschen für dein späteres Leben, absolut verständlich, du hast jetzt nicht unbedingt schlecht verdient. Ja. Ich würde es natürlich wünschen, wenn er zurückkommen würde, weil gerade er mit seiner Speed-Rush-Art und Nick Bosa mit seiner gemischten Art und Eric Armstead mit seiner Power-Rush-Art letztes Mal ganz, ganz grob übers Bein gebrochen. Da können wir, glaube ich, 2 Stunden lang drüber philosophieren. Ist dann halt doch schon dieses Aushängestück unserer Defense und auch man muss vielleicht nochmal so ein bisschen beurteilen, allein dass er einfach so ein Speedrusher ist, der wirklich mit seiner Geschwindigkeit ankommt und um den Tackle rumgeht und ihn oft dabei stehen lässt, ist halt wirklich so dieses, was unsere Defense so erfolgreich gemacht hat. Weil es ist extrem schwierig von der Offense zu planen, wenn du 3 verschiedene Defense-End-Spielertypen hast, dann hast du noch irgendwo einen Javon Kinlo, der sehr, sehr talentiert ist, und dann tauschen die ja noch durch und machen dies und das, also noch einen Ronald Blair oder einen Kerry Hyde oder wie auch immer, der da reinkommt, nochmal alles anders ist. So, da gehen dann irgendwann alle Warnleuchten an und wenn dann so ein entweder unerfahrenen oder auch nicht gerade so kompetenten Offense-Coordinator oder Offense-Line-Coach oder Run-Game-Coordinator oder Passing-Game-Coordinator hast, dann ist da eigentlich schon mal von vornherein ein großes Plus bei uns da. Und deswegen würde ich mir hoffen, dass wir die Ford, wenn er nicht zurückkommt, wirklich gut ersetzen können. Und ich wäre auch sofort dabei, wenn irgendwie alle anderen Positionen besser abgestimmt sind mit Trent Williams und Jason Verrett, dass wir ihn resignen, dass vielleicht sogar ein First-Round-Pick wieder für den Defense-End investieren. Hätte ich absolut kein Problem mit.
Ja, zur Vollständigkeit halber ist mir gerade noch aufgefallen, dass wir noch einen weiteren Exclusive Rights Free Agents mit unserem, was ist er dann, 5., 6. Running Back, Austin Walter haben. Das wollte ich nur noch kurz, weil ich vorhin gesagt hatte, dass das die letzten Free Agents sind, die quasi noch unter besonderen Voraussetzungen stehen. Das würde ich noch gerne erwähnen. Ja, um einen Namen kommen wir, glaube ich, auch nicht drum rum, hier heute nochmal kurz zu sprechen. Jason Verrett, Cornerback, super Saison gespielt, völlig unter Wert bezahlt gewesen in dieser Saison, war natürlich, aber haben wir auch schon öfter drüber gesprochen, der Situation geschuldet. Seine erste komplette Saison oder fast komplette Saison, muss man ja an der Stelle sagen, super performt. Auch er hat sich ja jetzt öffentlich geäußert, dass er die Free Agency zumindest austesten will. Er hat dann natürlich gemerkt, dass so eine Aussage in der Fanbase dann doch mal hinterfragt wird und hat dann daraufhin auch ein paar Stunden später gleich geantwortet, dass er da doch, dass ihm sehr viel an den 49ers liegt. Da müssen wir jetzt einfach mal gucken, was der Markt hergibt, ob er wirklich nur austesten möchte, um seinen Wert zu testen, oder ob er dann doch vielleicht auch erkennt, ey, die 49ers, die haben an mich geglaubt, ich habe meine Chance bekommen, ich hatte dann auch meine Breakout-Season jetzt, auch wenn er natürlich vorher schon Spiele hatte, die sehr stark waren, aber dann hatte er ja wie bekanntlich oder wie allen bekannt ist auch immer wieder diese absoluten Mistspiele und vor allen Dingen auch seine Verletzungen. Wie seht ihr das? Auf jeden Fall halten Jason Verrett oder schauen, was die Free Agency vielleicht auch noch bringt, weil wir haben jetzt nur über unsere Free Agents gesprochen. Die anderen Teams haben natürlich auch noch welche und es sind ja auch noch andere Spieler auf dem freien Markt.
Also ich schätze unser Front Office so ein, dass wir erstmal versuchen, unsere wichtigen Free Agents selber zu sein, selber zu halten. Zu seiner Aussage, ja, meine Güte, ist halt auch Business einfach und er wird das mit Sicherheit nicht böse gemeint haben. Das war vielleicht so ein Gedankenspiel, der auch mehr, denke ich mal, von seinen Agenten kommt, der gesagt hat, Mensch, sind noch 31 andere Teams in der Liga. Guck mal, was geht bei den Jets, ne? Weiß ja nicht, ne? Was die so vorhaben. Und also ich bin jetzt nicht sauer oder es kommt ja jetzt auch nicht überraschend, hat eine gute Saison gespielt. Und klar wird er sich das ein oder andere auch anhören, das ist ja auch völlig in Ordnung, aber er muss für sich selber auch gucken, ne? Für die 49ers werden mit Sicherheit ihm auch ein Angebot geben und haben ihm nochmal die Chance zu geben. Seine Karriere war ja fast schon vorbei, gerade sein erstes Jahr bei uns, wo er da, glaube ich, einen Snap gegen die Steelers gespielt hat, was völlig in die Hose ging und danach wurde er auch wieder auf Injury Reserve gesetzt. Ich hoffe, das zählt ein bisschen, dass wir ihn nochmal zurückgeholt haben für die letzte Saison und dass er da vielleicht das Geld mal ein bisschen zur Seite stellt. Das ist vielleicht auch einfacher gesagt als getan, aber ich hoffe natürlich, dass er nochmal zurückkommt und ich vertraue da unserem Front Office, aber der Cap macht mir Sorgen, gerade wenn wir dann auch Trent Williams nochmal einen guten Vertrag geben.
Muss er dazu auch sagen, hat jetzt eine Saison verletzungsfrei gespielt. Er hat halt sehr, sehr große Verletzungshistorie. Was halt auch dazu führt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass er sich wieder verletzt, ziemlich hoch sein kann. Und wir sind echt gerade nicht in der Situation, dass wir ihnen einen 3-Jahres-Vertrag anbieten für, lass es 20, 21, 23 Millionen sein. Oder vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Und dann verletzt er sich und dann ist wieder mal ciao. Das würde uns extrem killen. Deswegen würde es mich nicht wundern, wenn wir CJ Mosley behalten, was wir ja schon tun. Der dann auf einer von den beiden Cornerback-Positionen, also Outside-Cornerback, startet. Wir noch jemanden draften oder in der Free Agency wiederholen. Vielleicht auch nochmal Akilah Witherspoon zurückbringen. Oder, ja. Also, wenn ihr mich vor einem Monat oder vor zwei noch gefragt hättet, ob wir Jason Red zurückholen sollten, hätte ich auf jeden Fall ja gesagt. Aber mittlerweile bin ich da auch so ein bisschen kritischer gegenüber. Weil ich finde auch einfach, er hat ja schon die eine oder andere Aussage gemacht, dass er nicht so gerne jetzt an Gehalt einsparen würde, nochmal mehr Geld verdienen würde. Und das finde ich dann halt auch irgendeiner Stelle so ein bisschen undankbar, weil ohne uns hätte es nie geschafft, überhaupt hinzukommen. Auf der anderen Seite kann ich es natürlich auch absolut verstehen. Ich meine, man will natürlich immer so viel Geld rausschlagen wie möglich.
Gibt es denn noch Spieler auf der Liste unserer Free Agents, die ihr jetzt noch besonders hervorheben wollen würdet oder die euch besonders wichtig sind, dass wir die halten, also über die wir heute jetzt noch nicht gesprochen haben?
Eventuell, was mir dabei noch, also wer mir noch in den Sinn kommen würde, wäre natürlich ein, wie heißt, Jordan Reed, der halt dann letzte Saison schon auch mal einiges gezeigt hat, was er drauf hat. Zwar verletzt war, aber wenn nochmal für so eine Million und 50.000 sehe ich gerade, wie er auch letztes Jahr hatte einen Vertrag zurückbekommen würden, wäre es natürlich schon sehr, sehr schön. Dann Daniel Brunskill würde ich auch sehr, sehr gerne wieder bei uns sehen, gerade auf Guard finde ich dann doch eine relativ safe Option, je nachdem, was jetzt in der Offseason verfügbar ist und was nicht. Aber sonst, ich denke, wir haben 10 Picks jetzt im Draft und ich meine, wir sind ja dafür bekannt, dass wir eigentlich ganz gut draften, vor allen Dingen John Lynch und Kyle Shanahan, wir eher weniger. ich glaube schon, dass wir uns da immer so...
dass wir das nicht machen.
Ich meine, wir werden es dieses Jahr auch wieder in unseren Pre-Draft-Episoden sehen, dass wir irgendwas sagen und es ist auch wirklich hat Hand und Fuß, was wir sagen, das ist gut durchdacht und dann kommt das Draft und es ist wieder alles für den Hintern, wenn ich das mal so sagen kann. Weil der John Lynch und Kyle Shanahan wieder was komplett anderes geplant haben und uns einfach dumm aussehen lassen, wie sonst noch was. Grüße gehen raus an mich, der letzte Saison meinte, wir draften Justin Jefferson. Nicht Justin Jefferson, Entschuldigung, Jerry Jr., das CD Lamb garantiert. und dass wir nicht einen First-Round-Pick wieder auf den Defense-Line setzen würden, aber er ist ziemlich nach hinten losgegangen.
Okay, Jan, hast du noch irgendjemanden auf dem Schirm?
Nicht also großartig. John Reed wurde angesprochen. Ne? Ja, man kann auch mal Richard Sherman kurz erwähnen, ne? Was der die 3 Jahre für uns getan hat, war auch ein großes Kino, aber der hat ja schon gesagt, er kommt nicht zurück. Das erwartet jetzt auch keiner. Und ja, Richie, falls du den Podcast hörst, ne, vielen Dank für 3 geile Jahre. Und ja, sonst CJ Beathard haben wir noch, aber da werden wir auch nichts machen. Ne? Wir haben jetzt den Rosenworn. Und Jimmy haben wir auch noch und gucken, was die Zukunft noch so bringt. Aber was ich noch kurz ergänzend sagen möchte, ist, es wird so viel spekuliert. Klar, man hat ja sonst auch nichts anderes zu tun, aber was die 49ers, was unser Front Office tatsächlich vorhat, jetzt auch im Hinblick schon auf den Draft, das weiß irgendwie keiner. Also ist zumindest so mein Eindruck. Klar ist wahrscheinlich irgendwie ein D-Liner ist an Bord, aber vielleicht traden wir, machen ganz wilde Sachen. Oder wie ist da euer Eindruck von unserem Front Office?
Ja, ich meine, der Eindruck ist immer so ein bisschen da, dass man irgendwie komplett verwirrt ist und da nicht wirklich viel tut, aber da wird schon einiges passieren und die werden auch, ich glaube, selber am besten wissen, wie in welchen Konditionen welche Spieler sind und wen man zurückbringt. Was ich mir noch überlegt habe, ist mir gerade aufgefallen, stand ziemlich weit unten auf der Liste, bei Spotracks war es, ist ein DJ Jones als unser Nose Tackle. In unserem Big Formation Sim spielen. Ist halt ein wirklich sehr, sehr guter Runstuffer, der auch Grüße gehen raus an den Seahawks Center, gerne mal ein paar Leute vergenusswurzelt, wie man so schön sagt. wäre ganz wichtig, wenn wir den da vielleicht nochmal zurückbringen könnten für ein Millionchen oder so.
Tja, und ihr habt den Capspace angesprochen und unsere finanziellen Möglichkeiten und das einfach nur auch zur Vollständigkeit halber. Es ist ja ziemlich ruhig in den letzten 2 Wochen rund um die Quarterback-Diskussion geworden, was auch gut so ist. Aber was zumindest aus New England verlautet wurde, ist, dass doch ein etwas größeres Auge auf Jimmy Garoppolo dort geworfen wird, weil er das System unter Belichick natürlich auch kennt, weil er ja bekanntlich Backup von Tom Brady eine Zeit lang war. Und da schauen wir einfach mal, was da passiert, weil so ein Trade mit Garoppolo natürlich auch einiges an Cap wieder freischaufeln würde. Aber wir wissen auch alle, er hat die No-Trade-Clause, das heißt, es wird keinen Trade geben ohne seine Zustimmung. Und jetzt haben wir heute viel über die Free Agency gesprochen. Ich denke, wir werden in den nächsten Tagen und ein, zwei, drei Wochen eine Menge erfahren und in drei Wochen auch schlauer sein, wie unser Front Office da agieren wird. Ich persönlich muss da sagen, ich habe da überhaupt gar keine Bedenken und keine Bangen. Ich vertraue Kyle Shanahan und auch John Lynch da absolut. Und dann können wir auch weitere Schlüsse daraus ziehen, wie die Needs denn auch im NFL-Draft aussehen werden. Was jetzt noch passiert, also es ist ja auch nicht ausgeschlossen, dass ein anderer Free Agent noch geholt wird oder dass es auch noch Trades geben wird, dass wir Spieler abgeben und dafür andere Spieler bekommen. Das ist ja auch immer noch möglich, wie ihr alle wisst. Und wir schauen mal, wie sich das entwickelt in den nächsten Wochen und eigentlich Wochen, weil wir sind jetzt mittlerweile schon im Mitte März angekommen und der NFL-Draft, der wird ja auch schon in knapp einem Monat, in 5 Wochen stattfinden. Da wird also eine Menge passieren. Ihr könnt gespannt sein und wir sind alle auch gespannt, was da passieren wird. Ich frage noch mal kurz, Moritz und Jan, habt ihr noch was, was euch auf dem Herzen liegt heute?
Ich bin wohl schon glücklich.
Ich bin auch happy, freue mich auf Montag und dann mal gucken, was da alles bei rauskommt, auch bei den anderen Teams und dann schauen wir mal. Ne?
Sehr gut. Dann würde ich sagen, haben wir jetzt genau eine Stunde geschafft für heute. Ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute Zeit, um das zusammenzufassen. Wir bleiben natürlich weiter für euch am Ball. Wir gucken, was sich jetzt alles entwickeln wird. Schaut auf unsere Social-Media-Kanäle natürlich weiterhin vorbei. Das wird unsere Off-Stimme ja auch gleich nochmal im Outro für euch quasi sagen, wo ihr uns findet. Ja, Moritz und Jan, hat Spaß gemacht. Moritz, schönen Abend wünsche ich dir noch.
Danke, danke, ich euch natürlich auch.
Und Jan...
Ja, vielen Dank. Hat wie immer Spaß gemacht, mit euch wieder eine Folge aufzunehmen. Und ja, wir hören und sehen und schreiben uns.
Und je nachdem, wo ihr diesen Podcast jetzt hört, wünschen wir euch noch einen angenehmen weiteren Tagesverlauf. Over and out, go Niners. Und wir sind gespannt, was in den nächsten Wochen passiert. Macht's gut, Leute.
Das war der Niner Empire Germany Outside Zone Talk. Streamt und abonniert uns auf allen gängigen Kanälen unter @49ersEmpireGER.